Ich habe heute ein paar Sachen dabei. Badeschaumbereiter brauchen wir. Bibel. Ich hab tatsächlich jetzt eine Stoppuhr mal, weil ich wollte unter 30 Minuten bleiben. Und meine Predigt brauche ich noch. Erika, du hast mir heute eigentlich eine Steilvorlage für die Einleitung gegeben. Ich wusste noch gar nicht, Einleitung ist ja immer irgendwie wichtig, dass man da gut... Nee, du hast eigentlich heute für mich ein Rätsel gelöst. Trockenbrot macht Wangen rot. Ich weiß nicht, ob ich jetzt rote Wangen habe. Ich habe immer rote Wangen. Und ich werde immer gefragt, oh, du hast ganz rote Backe und so. Ist ja warm, aber die sind immer rot. Das ist vielleicht ein Zeichen von Gesundheit. Aber der Schlüssel ist, als ich noch jung war, meine Mutter war sehr sparsam und wir haben zweimal in der Woche immer das Brot geholt vom Bäcker, was vom Vortag, also von dem Tag übrig war, haben am nächsten Tag das Brot vom Vortag geholt. Und bei uns gab es immer Brot in Massen, und zwar immer zwei Säcke voll waren. Das war eigentlich für die Schafe, aber wir haben halt auch davon gegessen, und es waren auch immer Zuckerwecken. Und heute weiß ich jetzt, warum ich rote Wangen habe, von dem trockenen Brot. Das Thema heute ist das Vaterunser. Unser tägliches Brot, gib uns heute, das passt ja eigentlich gut. Und jetzt habe ich mir Gedanken gemacht über den Vers und dann bereite ich das ja vor und dann merke ich immer, oh, das ist doch ein relativ schwerer Vers. Unser täglich Brot gib uns heute. Weil eigentlich macht es keinen Sinn, dieses Gebet für mich, weil Gott verheißt in seiner Schrift, dass er uns das Brot sowieso gibt. Also ich habe das mal hier rausgesucht, Psalm 145, da heißt es: Alle Augen schauen auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt nach deinem Wohlgefallen. Also hier steht es eigentlich ganz klar, du gibst ihnen Speise, also uns, zur rechten Zeit, dann, wenn wir es brauchen. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt nach deinem Wohlgefallen. Also Gott verheißt hier ganz klar, dass er uns sättigen wird und dass er uns versorgt. Das steht fest. Wieso brauchen wir dann noch dieses Gebet? Gott gibt sowieso. Und dann habe ich noch einen interessanten Vers. Matthäus 5, Vers 45. Da heißt es, dass Gott seine Sonne aufgehen lässt über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Also hier Sonne und Regen ist ja ein Sinnbild auch, was zum Gelingen für die Ernte beiträgt. Und hier heißt, ob du jetzt gerecht bist oder ungerecht, also ob du jemand bist, der betet und Gott fürchtet oder nicht, und ob du jemand bist, der böse ist oder gut, das spielt keine Rolle. Gottes Gnade lässt er jeden Morgen scheinen über die Gerechten und über die Ungerechten. Das heißt, Gott versorgt auch die Ungerechten mit Brot. Also was macht das Gebet dann für einen Sinn, zu sagen, unser täglich Brot gib uns heute? Und ich habe dann tatsächlich nur bei Luther was gefunden, der was dazu sagt. Und er sagt, wir beten das Gebet, damit wir erkennen, dass Gott es ist, der uns was gibt. Und wir beten das Gebet und sagen damit Dank, dass er uns das gegeben hat. Jetzt ist ja, also Brot... Damals in Palästina ist ja dieser Bereich da in Israel und Syrien, so dieses Gebiet hat man früher Palästina genannt. Und Brot war damals ein Grundnahrungsmittel. Wir müssen vielleicht mal so ein Stück zurück in der Geschichte. So um diese Zeit waren eigentlich die meisten Menschen Landwirte. Also man geht davon aus, dass 90% der Menschen in der Landwirtschaft tätig waren. Und von der Gesellschaftsstruktur her war es so, 5% der Bevölkerung in Palästina jetzt, also in diesem Gebiet, war so die Oberschicht, die Reichen, Politiker, Gutsherren, die hatten richtig Geld. Und dann gab es eine Mittelschicht mit 5%, die hatten vielleicht auch noch ein paar Angestellte. Und dann gab es 80% waren eigentlich die Unterschicht schon. 80% der Leute wussten nicht, wo sie ihr tägliches Brot hernehmen. Und dann gab es noch 10%, das waren so die ganz Armen, die hatten eigentlich gar nichts, das waren Aussätzige oder Kranke, die gar nicht an der Dorfgemeinschaft teilhatten. Also 80% der Bevölkerung waren arm. Sie waren Tagelöhner, mussten morgens raus und mussten gucken, wie sie zu ihrem Brot kommen. Das heißt, das Vaterunser ist eigentlich ein Gebet für Tagelöhner und für Leute von damals. Gib uns unser tägliches Brot, weil sie wussten ja nicht, was morgen kommt und ob sie morgen noch genug Brot haben. Das Vaterunser ist eigentlich, finde ich, jetzt für uns so schwierig, also jetzt unser tägliches Brot. Also ich gebe euch ein Beispiel. Wenn wir jetzt so eine Gebetsgemeinschaft haben und jeder betet nachher was, ich lade euch ein zum Gebet, das Gebet, gib uns unser tägliches Brot, also Herr, gib mir morgen oder heute mein Brot, das höre ich eigentlich nie. Weil wir leben in einer westlichen Kultur und unser Grundnahrungsmittel ist nicht nur Brot, sondern unser Grundnahrungsmittel ist auch Fleisch oder Käse, Fisch oder auch einfach andere Sachen. Und damals aber in Palästina war das einzige Grundnahrungsmittel Brot. Also für die Reichen gab es Brot aus Weizen und für die Armen Brot aus Gerste. Und wenn es so manchmal ein bisschen vermischt war noch mit dem Spreu und dem Weizen, so, wenn da viel Spreu drin war, dann hat es noch bitter geschmeckt, wenn man das nicht richtig gereinigt hat. Also einziges Grundnahrungsmittel ist Brot. Deswegen ist Brot irgendwie auch so ein Repräsentant nicht nur für Essen, sondern Brot steht eigentlich dafür für alles. Weil ohne das Brot konnte man damals nicht überleben. Brot war alles. Du brauchst dein Brot. Und in unserer Zeit übertragen könnte man vielleicht sagen, Brot ist so meine Freundschaften, Brot ist Gesundheit, Brot ist mein Leben, Brot ist das, was ich zum Leben brauche, ist Brot. Und dann wiederum, finde ich, macht das Gebet Sinn in unserer Zeit zu sagen, gib uns alles, was ich brauche. Gib mir das heute, Vater, ich brauche das täglich. Hier habe ich es aufgeschrieben, Brot ist alles, es ist Gesundheit, Kleidung, Freunde, alles, was wir zum Leben brauchen, auch Arbeitsplatz. Und jetzt komme ich so ein bisschen, ich überlege dann immer, was kann ich euch heute so mitgeben, dass wenn ihr hier rausgeht, dass er sagt, oh, da hat jetzt Gott zu mir gesprochen. Dann frage ich ja manchmal die Leute, was sie jetzt von meiner Predigt so mitgenommen haben, und das ist immer interessant, Gott spricht zu jedem so ein bisschen was anderes. Aber jetzt, was ich euch mitgeben möchte, ist, Gott sorgt für euch. Das sagt hier sein Wort. Also wir gehen ja davon aus, dass sein Wort wahr ist. Und Gott sagt euch heute Morgen durch diesen Vers, ich sorge für dich. Und ich sorge für dich morgen, übermorgen und auch in deiner Zukunft. Er sagt sogar, ihr sollt euch eigentlich gar nicht darum sorgen. Also in Matthäus 6, dann ein paar Verse schon nach dem Vaterunser, sagt er, sorgt euch doch nicht um eure Kleidung oder um das, was ihr essen werdet. Ihr sollt euch nicht sorgen. Ich werde für euch sorgen. Also wenn ihr alles wieder vergesst, passiert ja auch, dass man viel wieder vergesst. Ich wünsche mir, dass ihr das so mitnehmt. Gott wird für dich sorgen, aber nicht nur für dein Brot, sondern auch für deine Gesundheit, für deine Freunde, für deinen Arbeitsplatz, für deine Kinder. Und damit sagt Gott, ich bin größer wie du. Wenn du jetzt sagst, du kümmerst dich um alles, dann sagst du eigentlich, du hast alles im Griff, so, du weißt, was morgen ist, was übermorgen ist. Aber Gott sagt, ich bin so groß, ich kann für diese Dinge in deinem Leben sorgen. Ich kümmere mich drum und ich werde mich drum kümmern. Und du sollst nicht sorgen, sondern du darfst es bei mir abgeben und sagen, Gott, okay, mach du das. Und hier kommt natürlich schon dieses Gebet ins Spiel, wo man sagt, okay, Gott, gib mir dieses tägliche Brot. Gib mir das, weil wir brauchen auch dieses Gebet, zu sagen, Gott, hilf du mir, ich brauche dich da. Aber wir dürfen, wenn wir das beten, wissen, er wird für uns sorgen. Jetzt gibt es ja, ich habe mir immer so überlegt, also ich in unserer westlichen Welt finde ich es eigentlich schwierig, sich Sorgen zu machen. Und deswegen habe ich ja diesen Badeschaumbereiter heute mitgebracht. Also, wir haben den Geschenk gekriegt. Wir haben den jetzt nicht gekauft, aber ich mach mal auf. Ich habe ihn auch noch nicht ausprobiert. Aber den macht man jetzt hier an. Und dann legt man den in die Badewanne und ich glaube, da füllt man hier was rein und dann macht der Schaum. Sodass richtig viel Schaum in deiner Badewanne ist. Ich möchte es mal ausprobieren mit meinen Kindern und ich freue mich schon drauf. Ich hatte jetzt noch nicht keine Batterien, aber ich habe einen Badeschaumbereiter von Chibo. Chibo verkauft einfach viele Sachen, die kein Mensch braucht. Ist so, ich weiß gar nicht, warum es das überhaupt gibt. Okay, Kaffee, ja, aber also. Und trotzdem nimmt man immer was mit bei Chibo. Aber der Grund ist, warum wir sowas kaufen, ist, weil wir zu viel Brot haben. Wir haben alles. Und weil wir alles haben, ist uns eigentlich langweilig, sogar beim Einkauf. Wir kaufen eigentlich mehr, wie das, was wir brauchen, weil das klingt auch in dem Moment so gut im Ohr, so ein Badeschaumbereiter, das kauft man dann einfach. Wir haben diese Erfahrung von Mangel, das ist uns irgendwie ganz weit weg und deswegen ist auch vielleicht dieses Gebet ganz weit weg, aber ich habe so nachgedacht, wir haben eigentlich einen anderen Mangel. Nämlich wir haben so die Speise, es gibt noch eine andere Form, was Brot oder Speise bedeutet und Jesus erklärt es in Johannes 4, Vers 34. Und da sagt er, dass er auch eine Speise hat. Und diese Speise ist, meine Speise ist es, sagt Jesus jetzt, dass ich den Willen tue dessen, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Das heißt, dieses Brot haben wir alle und wir sollen uns da auch nicht sorgen und es ist auch nicht so schwer. Aber es gibt noch eine andere Speise, sagt Jesus. Und diese Speise ist, dass ich sein Willen tue und sein Werk vollende. Das heißt, es gibt noch eine Ebene, auf der wir Nahrung brauchen, die hat nichts mit Brot zu tun, sondern das ist eine Ebene, wo Gott sagt, wenn ihr meinen Willen tut, wenn ihr das tut, was ich für euch gedacht habe, was ich Gutes für euch gedacht habe, wenn ihr in diesem Plan seid, dann wird es für euch eine Speise sein, das wird euch irgendwie satt machen. Und ich habe das so diese Woche erlebt, irgendwie diese Woche hatte ich so das Gefühl, ich bin wirklich im Willen Gottes. Ich saß zum Beispiel am Samstag in der Jugend und da waren 6, 7 Jugendliche und wir haben ihnen so vom Glauben erzählt. Und dann sitze ich da und denke so, hier bin ich jetzt doch gerade wirklich so im Willen Gottes. Aber der Wille Gottes muss ja nicht immer jetzt so was Geistliches sein. Der Wille Gottes kann auch sein, dass du montagmorgens in deinem Arbeitsplatz am richtigen Platz bist, wo du sagst, hier bin ich richtig, wenn ich so drüber nachgehe, hier bin ich im Willen Gottes. Und dieser Wille Gottes, das ist eine Speise, die uns oft fehlt. Also ich habe ja viel mit Leuten zu tun und dann sagen die, also jetzt zum Beispiel auf der Bibelschule, ja, ich suche mir dann eine Gemeinde. Ja, und ich frage dann, an was für Kriterien suchst du dir eine Gemeinde? Ja, da muss halt was so lebendig sein und da muss guter Lobpreis. Und da gehe ich dann hin, so diese ganzen Bibelschüler damals, die von der Schule gegangen sind. Und da habe ich immer zu ihnen gesagt, ich glaube, entscheidender ist zu gucken, was ist denn der Wille Gottes? Wo will Gott mich denn haben? Und deswegen geht es darum, diesen Willen Gottes rauszukriegen. Und jetzt ist es ja eigentlich, es gibt so einen Grundwillen Gottes. Und das ist dieses Buch. Ich habe ja diese Bibel geschenkt gekriegt, finde ich. Also das ist nochmal so richtig beeindruckend. Ich glaube, von der evangelischen Pfarrerin. Das war aber noch vor meiner Zeit. Das ist eigentlich ein Geschenk an unsere Gemeinde. Da ist auch eine Widmung drin, die ich jetzt nicht finde. Aber die finde ich so richtig beeindruckende Bibel. Und Gott sagt eigentlich, ich gebe euch mein Wort und in diesem Wort findet ihr meinen Willen. Also wenn ihr euch jetzt überlegt, wie komme ich denn in diesen Willen Gottes, wie kann ich denn diese Speise essen, dann schlagt mal das Buch auf und lest mal. Also ich empfehle euch, Matthäus-Evangelium ist eigentlich für Nichtgläubige geschrieben. Johannes-Evangelium ist sehr gut, aber Matthäus-Evangelium sind einfach viele leichte Gleichnisse. Und dann lest mal nur die Worte Jesu. Und in diesem Wort können wir seinen Willen finden. Und dann kommt so dieser nächste Schritt eigentlich zu sagen, okay, und diesem Willen, den will ich jetzt mal so versuchen, in diese Richtung zu gehen und das zu tun. Und dazu habe ich eine ganz interessante Geschichte gelesen, die ist mir so gerade irgendwie zufällig entgegengesprungen, von Paulus. so, wo es darum geht, diesen Willen Gottes zu tun. Und ihr kennt ja Paulus, habt ihr schon gehört, der Apostel Paulus, sagen manche, oder der heilige Paulus. Er hatte diesen Auftrag von Gott, das Evangelium zu den Heiden zu bringen. Also er hatte ja diese Erscheinung auf dem Weg nach Damaskus, das sollte er eigentlich dort Christen töten, hatte auch Papiere dabei, auch an die Juden dort. Und auf dem Weg dorthin erscheint ihm ja Jesus und es war so hell, dass er war so geblendet, dass er nichts mehr sehen konnte. Und dann wird so dieser Wille Gottes für ihn offenbar. Wir lesen das in der Apostelgeschichte 9. Wie er dann erblindet und wie dann die Stimme zu ihm sagt, Jesus sagt zu ihm, er soll zum Hananias. Und dann muss Gott erst den Hananias beruhigen, mach dir keine Sorgen, geh einfach. Und dann sagt Gott ihm, für was Paulus erwählt ist. Und da steht jetzt, ich habe ihn auserwählt, mein besonderes Werkzeug zu sein. Er wird vor Völkern, Königen und dem jüdischen Volk mein Zeuge sein. Und im Laufe der Zeit werde ich ihm zeigen, wie viel er für meinen Namen wird ertragen müssen. Also Paulus hat diese Erscheinung, soll er zu dem Hananias, und der hat jetzt Angst, weil er weiß, der Paulus ist ja eigentlich jemand, der uns töten will. Und dann sagt Gott ihm, nee, hör zu, ich habe ihn auserwählt, mein Werkzeug zu sein. Er wird vor Völkern, Königen und dem jüdischen Volk mein Zeuge sein. Also hier sehen wir so, die Berufung Paulus ist, er ist berufen, für Gott ein Zeuge zu sein. Das habe ich jetzt nicht in meinen Notizen, aber da fällt mir gerade ein, Zeuge sein heißt eigentlich Martyreo. Und Martyreo bedeutet, jemand ist bereit, sein Leben abzulegen. Das heißt, was hier auf Paulus wartet, ist eine Situation, in der er sein Leben ablegt für den Willen Gottes. Das heißt, um im Willen Gottes zu sein, müssen und dürfen wir unser Leben ihm hinlegen und sagen, ich möchte nicht mehr mein Leben leben, sondern ich will, dass du dein Leben durch mich und in mir lebst. Im Willen Gottes zu sein, heißt zu fragen, was ist denn dein Wille? Zuallererst in seinem Wort, aber dann auch vielleicht so ganz speziell, bin ich jetzt hier am richtigen Arbeitsplatz? Oder bin ich jetzt hier in der richtigen Beziehung mit dieser Frau oder mit diesem Mann? Oder ist es jetzt mit meinem Nachbarn, soll ich da vielleicht doch jetzt nicht so reagieren, wie ich reagiere? Er wird viel ertragen müssen. Und das ist die Geschichte der Missionsreisen. Wir sehen, was Paulus ertragen muss für diesen Willen Gottes. Das heißt, ich kann jetzt hier nicht Werbung machen. Also ich habe ja, ein kurzer Schweif, jemand kennengelernt aus Osteuropa, noch ein bisschen weiter. Das ist schon nicht mehr Europa. Und sie hat mir erzählt, für sie ist das verheißene Land hier in Europa, in Deutschland und deswegen möchte sie hierher. Und habe ich sie gefragt, das habe ich jetzt noch so gar nie gelesen in der Bibel. Doch, so, also ich glaube an das Wohlstandsevangelium. Ich habe ja immer nur gedacht, das so bezeichnen wir halt die Leute, aber sie hat gesagt, nee, und das gibt viele, die das glauben, das ist auch gar nicht unbedingt, ich kann das auch verstehen, also man beruft sich ein bisschen so auf Abraham und dass, wenn wir ein Leben mit Gott leben, dann sind wir gesegnet. Das bedeutet Wohlstandsevangelium. Also ich könnte euch jetzt sagen, hey, wenn ihr Jesus nachfolgt, dann werdet ihr ein gesegnetes Leben haben. Das stimmt ja auch. Aber sie glauben auch, dass wir dann gut Geld haben und Gesundheit und dass es uns richtig gut geht. Das war im Alten Testament auch so, Abraham hatte viel und auch Hiob hat viel gehabt, Leute, die gerecht waren, waren gesegnet von Gott. Aber im Neuen Testament bringt Jesus einen neuen Weg und er sagt, wer mir nachfolgt, der muss dieses Kreuz tragen, der muss ein Märtyrer sein, also jemand, der bereit ist, sein Leben abzulegen, um in meinen Willen hineinzukommen. Er verspricht uns also nicht, dass dieses Leben mit ihm leicht wird, sondern es wird ein Leben sein, in dem ein Sturm kommt, das sagt er ja in dem Gleichnis, wenn die Stürme kommen, vielleicht kennt ihr das, der eine hat auf Sand gebaut, dem sein Haut spült weg und der andere hat auf Stein gebaut. Und Jesus sagt aber, der Sturm wird kommen, wenn er mir folgt, aber wenn der Sturm kommt und ihr habt euer Haus auf mich gebaut, ihr habt euer Leben auf mich gegründet, dann wird das Haus eures Lebens nicht wegspülen. Und das möchte ich euch heute mitgeben, ihr dürft vertrauen, ihr dürft nicht sorgen, sondern unser tägliches Brot gib uns heute. Das heißt, er versorgt. Er ist dieser Fels, auf den, wenn ihr euer Leben auf ihn gründet, dann steht es. Euer Haus wird nicht zerbrechen. Es werden Stürme kommen, auf jeden Fall. Aber dieses Haus bleibt stehen, weil euer Haus auf Jesus steht. Das sagt hier die Schrift. Und das glaube ich und ich erlebe das auch immer wieder. Auf jeden Fall jetzt zurück zum Paulus. Er soll ein Zeuge sein. Und das war der Wille. Das war jetzt dieser spezifische Wille. So dieser grundsätzliche Wille ist hier das Wort Gottes. Aber dann gibt es auch so einen spezifischen Willen, so einen Plan, den Gott für dein Leben hat. Und das war der Plan für Paulus. Und dann lesen wir weiter so, Paulus ist ja auf diesen Missionsreisen in Europa unterwegs, von Jerusalem aus. Und hier sind sie jetzt gerade wieder in Jerusalem. Und dann kam ein Prophet. Da waren sie aufgenommen, also er und noch ein paar andere. Ich denke, Lukas war dabei, weil Lukas schreibt es ja. Ich weiß nicht, wer noch dabei war. Und der hieß, sie waren erst beim Philippus, der hatte 4 Töchter, die prophetisch redeten. Also sie hatten was so von Gott irgendwie, konnten die reden. Und dann kam Agabus, das war ein Prophet. Und der sagt jetzt, der Mann, dem dieser Gürtel gehört, der wird in Jerusalem von Juden genauso gefesselt und in die Hände der Römer übergeben werden. Also er sagt quasi, Paulus, das ist ja dein Gürtel. Also dem, der dieser Gürtel gehört, das war Paulus. Du wirst in Jerusalem von den Juden gefesselt werden und in die Hände der Römer übergeben werden. Das wird passieren. Und dann versuchen die dabei im Sinn sagen, hey Paulus, geh bloß nicht nach Jerusalem. Entschuldigung, ich habe vorher gesagt, das ist in Jerusalem, es war nicht in Jerusalem. Ich weiß nicht genau, was war. Die sagen, geh bloß nicht nach Jerusalem. Bleib hier. Und dann sagt Paulus, begreif doch, dass ich mich für Jesus nicht nur fesseln lassen würde, sondern wirklich bereit bin, für ihn in Jerusalem zu sterben. Also hier sagt Paulus, hey, das ist mir egal, wenn das Gottes Weg ist, dann lasse ich mich nicht nur fesseln, sondern ich bin auch bereit, für ihn zu sterben. Wenn es Gottes Wille ist, fügt er dann hinzu. Als er sich von seinem Plan einfach nicht abbringen ließ, fügten wir uns schließlich, indem wir uns sagten, also sind es die, wo dabei waren, wenn es Gottes Wille ist, dann wollen wir uns nicht länger dagegen sträuben. Paulus ist hier im Willen Gottes und sagt, ich bin bereit, für diesen Gott zu sterben. Ich war ja mal im Libanon, schon eine Weile her, da geht kein Mensch hin. Du findest im Libanon keinen Touristen. Und du, ich habe keinen gesehen. Hast du jemanden gesehen mal? Ah, echt? Auch als Tourist, oder? Okay, also ich war im Libanon, schon ein paar Jahre her. Ich habe keinen Touristen gesehen. Ich weiß nicht, wo die waren. Aber ich habe jemanden kennengelernt und der hieß Gary. Und der Gary war für mich beeindruckend. Der hatte einen Buchladen und da kamen immer so die Leute und hat mit ihm Bibel gelesen, wo ich gedacht habe, wow. Und der Gary hat immer zu allen gesagt, zu den Jungs, er hat immer gute Sachen gesagt, hat uns immer unterstützt. Und es war für mich so ein Vorbild. Die anderen saßen noch mit ihm abends oben auf dem Balkon und wir waren da mit ihm im Libanon unterwegs. Libanon ist total zerschossen, die ganzen Häuser sind überall Löcher noch drin vom Bürgerkrieg und Libanon ist das dreckigste Land, was ich kenne. Ich war in Afrika, Afrika ist auch dreckig, aber den Libanon finde ich noch dreckiger irgendwie. Aber Libanon ist so ein Multikulti, die haben jetzt, sind 6 Millionen Einwohner, die haben, glaube ich, 1 Million syrische Flüchtlinge aufgenommen. Das kann man nicht vergleichen, wie viele Flüchtlinge da insgesamt sind. Da leben auch Afrikaner und Asiaten. Das Land ist voll. Und die Leute werden an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Man will das eigentlich nicht. Das ist eine Überforderung gerade in diesem Gebiet. Und sie wohnen in Flüchtlingslagern und sie haben nichts zu essen. Und Gary hat ein Buch geschrieben jetzt. Und er sagt in diesem Buch, wenn du nichts hast, für das du leben kannst, dann wird es auch nichts geben, für das du bereit bist zu sterben. Und als wir im Libanon waren, ich glaube 1-2 Jahre später, kam dann die Nachricht zu uns, auch über die Medien. Seine Frau hat für Schwangere gearbeitet und ein Palästinenser ist gekommen, hat sie erschossen, einfach die Knarre vor den Kopf und hat sie erschossen. Einfach, weil sie Christ ist, weil sie dort sind und Christen sind. Und Gary schreibt trotzdem diesen Satz, wenn du nichts hast, für was du lebst, dann gibt es auch nichts für das du sterben möchtest. Und ich habe mir so überlegt, ich möchte es eigentlich, ich möchte für den Willen Gottes leben. Und als ich so diese Woche wirklich so im Willen Gottes war, habe ich auch irgendwie gemerkt, da passiert was und beim Paulus passiert dann auch was. Es geht dann weiter. Es gibt dann so eine Verschwörung gegen Paulus, das sagen ein paar, sie essen nichts mehr, also er geht ja dann nach Jerusalem tatsächlich und wird dann auch gefangen genommen, wird dann von einem Statthalter zum anderen geschoben, ist dann lange im Gefängnis. Dann wollen sie ihn ja schlagen, der Statthalter will ihn schlagen, er sagt, ihr dürft mich nicht schlagen, ich habe römisches Bürgerrecht. Und dann sagen die sofort, oh ja, Mist, machen wir nicht. Er fragt ja dann den einen Statthalter oder einen Centurion was, das weiß ich nicht so genau, ob er auch das Bürgerrecht hat. Dann sagt er, ich habe es für viel Geld gekauft. Und Paulus sagt, ich bin von Geburt an, habe ich das römische Bürgerrecht. Also deswegen mussten sie ihn gut behandeln. Und während er da so hin und her geschickt wird und der Hohe Rat ihn anklagt, das sind ja die Sadduzäer und die Pharisäer und so, kommt nachts ein Engel und der sagt, Paulus, du warst für mich hier in Jerusalem ein guter Zeuge, nun wirst du für mich in Rom eintreten. Also wir sehen auch so dieses tägliche Brot, das ist immer noch so eine kurze Information, wenn wir in Gottes Willen sind. Er kriegt immer wieder eine neue Information. Dieses tägliche Brot, wir sollen auch eigentlich gar nicht über den morgigen Tag nachdenken, sondern wir sollen heute versuchen, in diesem Willen zu stehen. Also wenn morgen jetzt wieder, ich spreche immer vom Montag, aber für mich fängt ja der Montagmorgen auch an. Und dann sagt Gottes Wort, ich soll beten, mein tägliches Brot oder unser tägliches Brot gib mir heute. Und ich habe es jetzt so gedeutet, dass es eben meine Speise ist, seinen Willen zu tun. Also sollen wir beten, Herr, zeig mir heute deinen Willen, immer nur für einen Tag. Das finde ich so eigentlich nicht so stressig. Das würden euch wahrscheinlich auch Psychologen sagen, die würden sagen, mach immer nur einen kleinen Schritt. Also Gott möchte, dass wir diesen Willen einfach heute tun und morgen, dass wir aufstehen und sagen, was ist heute der Wille, was ist heute der Weg, den du mit mir gehen willst. Und eben für Paulus ist es, du warst für mich in Jerusalem und jetzt gehe ich mit dir nach Rom. So. Und jetzt habe ich noch 2 Minuten 32. Zum Glück habe ich heute meine Uhr dabei. Habe aber noch ganze Apostelgeschichte 27. Jetzt muss ich mir was überlegen. Jetzt trinke ich erstmal einen Schluck. Ein Bekannter von mir war bei einer Psychologin und die hat zu ihm gesagt, du hast ganz schön viele Probleme, aber ich gebe dir jetzt einen Tipp. Denk einfach nur 10 Minuten am Tag über deine Probleme nach. Mehr nicht und fertig. Und so ist irgendwie auch das Vaterunser. Biet nur für dieses Tägliche, dass er dir hilft. Also in Matthäus heißt ja dann, der morgige Tag hat Sorge genug. Biet nur in seinem Willen zu sein für diesen Tag und biet nur, dass er dir das für den Tag gibt, das reicht. Nehmen wir doch das irgendwie so heute mit. So. Jetzt, was mache ich jetzt mit der Apostelgeschichte 27? Also, ich versuche es zusammenzufassen. Das waren 276 Gefangene dann. 276 Leute waren auf dem Schiff, heißt es hier. Die sind ja in Jerusalem los, über Sidon. Sidon ist, glaube ich, auch noch Libanon. Dann oben an der türkischen Südseite rum, über Zypern. Also, ich muss vielleicht noch dazu sagen, Paulus hat sich dann auf den Kaiser berufen. Deswegen musste er nach Rom. Also er hat dann gesagt, ihr verklagt mich hier ständig, ich berufe mich jetzt auf den Kaiser. Und deswegen musste er nach Rom, dort soll die Verhandlung fertig geführt werden. Und dann haben ihn auch wieder ein Centurion, war es, so ein Hauptmann, hat ihn dann auf die Gefangenen, es waren mehrere, auf ein Schiff gebracht. Und von da sind sie dann los nach Rom. Es war so Herbst, September, Oktober. Eben hoch, unten Türkei, unten, da ist ja Zypern, obendran vorbei. Und dann kommt ja Griechenland und von Griechenland wollten sie weiter nach Italien. Und Griechenland ist dann Kreta, unten, ne? War da schon mal jemand? Ich habe ein paar schöne Bilder gesehen. Hat jemand ja gesagt? Ich habe heute nicht gesehen. Ja. Okay, da ist bestimmt schön und warm. Das sind sie dann gewesen und da waren sie irgendwo im Good Haven, also gute Häfen hieß der Ort. Da haben sie aber gesagt, oh Mann, hier will ich nicht bleiben. Das habe ich gestern gegoogelt, ja, da ist, glaube ich, nicht viel los, war, glaube ich, ein Kaff. da haben sie gesagt, hey, hier wollen wir nicht bleiben, wir wollen weiter. Und dann sagt Paulus, hey, ich sage euch was, hört mir gut zu, wir werden in Gefahr. Oh, ich brauche noch 2-3 Minuten. Kriege ich die noch? Also, das sind sie eben in Good Haven, ich weiß nicht, wie es auf Griechisch heißt. Und dann sagen sie halt, es sind 270 Mann und der Schiffseigentümer ist dabei und der Zenturion und die Soldaten, also so ein Zenturion hatte 80 Soldaten. Ich denke, die hat er jetzt nicht alle dabei, aber der sollte die Gefangenen bewachen. Die Aufgabe des Hauptmanns war es quasi, die Gefangenen nach Rom zu bringen. Wenn er sie nicht bringt, wird er sterben. Also die müssen dahin. Und dann waren sie da in Good Haven und haben gesagt, oh Mann, was für ein Kaff. Hier wollen wir nicht bleiben, weil sie mussten überwintern, weil so gegen Ende des Jahres, Winter, kommt dann diese Nordostwinde und dann wird es gefährlich auf dem Mittelmeer, wir sind im Mittelmeer. Und Paulus sagt halt, hey Leute, wir müssen hier bleiben, wir müssen hier überwintern, wir haben genug zu essen, lasst uns hier bleiben. Und der Schiffseigner hört aber dann auf eine andere Stimme, die sagt, ah, es ist gerade guter Wind, irgendwie so Finger in die Luft, wir sollten weiter. Und sie wollten 50 Kilometer weiter auf Kreta noch in den nächsten Ort. Okay, sind sie losgezogen und dann kommt aber irgendwann so, das macht dicht, es wurde dunkel, es wurde stürmisch und irgendwann war ihr Leben in Gefahr auf diesem Schiff. Man muss sich so ein Riesenschiff vorstellen. Und dann lesen wir, hier als ein leichter Wind von Süden aufkam, Apostelgeschichte 27, hielt man die Gelegenheit für günstig, das Vorhaben in die Tat umzusetzen. Dann kam aber dieser gefürchtete Nordostwind, der einem Wirbelsturm in nichts nachsteht, und riss das Schiff mit sich fort. Und ab da hatten sie keine Kontrolle mehr über das Schiff. Und dann haben sie als erstes die Ladung über Bord geworfen. Unser Schiff, heißt hier, war bereits schlimm in Mitleidenschaft gezogen worden, also warfen wir die Ladung über Bord. Dann am dritten Tage erleichterten die Seeleute das Boot, indem sie die gesamte Schiffsausrüstung über Bord gehen ließen, also alles weg. Und irgendwann haben ein paar Soldaten versucht zu fliehen, irgendwann erleichtern sie dann das Schiff, das gesamte Getreide, also das Getreide wollten sie ja da irgendwo hinbringen und verkaufen, schmeißen sie alles weg. Und die drei Punkte kann ich jetzt nicht mehr ausführen, aber Punkt 1, warfen die Ladung über Bord. Das wäre so, um im Willen Gottes zu sein. Es geht ja darum, dass dieses Schiff hochkommt und dass dieses Schiff nicht gegen irgendeinen Riff prescht und dann sinkt und alle werden sterben. Sie mussten dieses Schiff leicht kriegen und darum geht es, dass das Schiff eures Lebens leichter wird und dass ihr im Willen Gottes über diese Riffs hinwegkommt, dass sie nicht euer Leben zerbricht, euer geistliches Leben, darum geht es hier. Und deswegen werfen sie zuerst die Ladung über Bord, das sind so die Dinge, die uns belasten, die uns beladen. Und das sagt, ich leite es jetzt ein bisschen ab, das ist theologisch nicht ganz sauber, was ich hier mache, aber ich finde es trotzdem ein gutes Bild. Da kann man jetzt keine Theologie draus machen, versteht das bitte richtig. Aber sie werfen die Ladung über Bord, sie werfen das über Bord, was sie belastet. Und um in diesen Willen Gottes zu kommen, verstehe ich das so, dass wir so Dinge einfach weg, die müssen weg, die müssen zu ihm, zum Kreuz, dass wir es da abladen bei ihm. Und das Zweite ist, sie werfen die Schiffsausrüstung weg. Komplett alles, Kompass, alles, Geräte, Seile, Haken, Anker, keine Ahnung, was das alles war, damit das Schiff leichter wird. Und die Schiffsausrüstung habe ich jetzt mir so ausgelegt, das ist so unsere eigene Fähigkeit, das, was wir können, das, was wir besitzen, das, was wir drauf haben. Ich weiß, wie ich das Segel setzen muss und das Seil spannen. Und das mussten sie aber wegwerfen, sie müssen es loslassen, um im Willen Gottes zu sein, um an Land zu kommen, um zu überleben. Geistlich spreche ich jetzt hier, um geistlich zu überleben, geht es hier darum, dass wir Märtyrer werden, dass wir Dinge loslassen und dass Dinge absterben und hier eben unsere eigene Fähigkeit über Bord werfen. Und als Drittes dann werfen sie das gesamte Essen, also alles, was sie haben, über Bord und das steht für mich so für das, was dich und mich im Alltag ernährt. Was ist denn das? Weil es ist nicht immer das Brot des Lebens und das Wort Gottes. Es sind so viele andere Dinge. Es gibt so viele Sachen, wie zum Beispiel einen Badeschaum zubereitet, die uns ablenken. Die braucht kein Mensch, aber ich kaufe mir die, die lenken mich ab, die stehen im Regal, ich muss Batterien reinmachen. Und so gibt es heutzutage für jeden was. Für jeden Geschmack und für jedes Hobby gibt es irgendwas, was man sich im Internet kaufen kann, was man nicht braucht. Und das ist sowas, von dem wir uns ernähren, weil wir in unserer Zeit uns schwer tun, uns geistlich zu ernähren, nämlich an den Füßen Jesus zu sitzen und von seinen Worten zu hören, was hat er uns zu sagen? Und er möchte uns sagen, ich sorge für dich. Und ich möchte auch für dieses geistliche Brot, für das innere Brot, da möchte ich auch für dich sorgen. Und ich wünsche mir, dass du zu mir kommst und bei mir isst, indem du meinen Willen tust, aber auch, das heißt ja auch von seinem Wort, dass wir von ihm essen, wenn wir seine Worte hören. Das ist Nahrung für uns. Und auf diese Ebene möchte er uns bringen, indem er sagt, schmeiß doch diese anderen Sachen weg und komm auf diese Ebene in deinem Alltag, unser tägliches Brot. Also nur für einen Tag probieren wir das. Und komm mit mir in diesen Willen Gottes, wo du meine Worte hörst und von mir Nahrung kriegst und von mir Leben bekommst. Und da möchte ich euch jetzt gerade, dass ihr versucht, mit mir da einzusteigen, die Augen zu schließen. Und dass wir da jetzt nochmal hinschauen, was Gott zu euch gesprochen hat. Was sein spezifischer Wille auch sein könnte. Also, um das rauszukriegen, ist auch oft so Frieden. Wenn man Frieden hat, ist oft so ein guter Wegweiser, dass ich merke, okay, ich habe hier so eine Ruhe jetzt, diesen Schritt zu tun, da glaube ich, bin ich im Willen Gottes. Wenn so eine Ruhe drin ist, dann ist auch oft Gott drin. Oder auch so grundsätzlich zu sagen, ich möchte wieder in deinem Wort lesen, um deinen Willen zu erkennen, deinen grundsätzlichen Willen, was hast denn du vor? Vater, ich danke dir, dass du einen Plan hattest für das Leben von Paulus. Und ich danke dir, dass du einen Plan hast für jeden, der hier sitzt und dass du uns heute Mut machst, dir zu vertrauen und dass wir heute wissen dürfen, dass du für uns sorgst, dass du uns dieses Brot geben wirst, aber dass wir auch wissen dürfen, dass du uns deinen Willen offenbaren möchtest. Und ich bitte dich, dass du das jetzt tust und ich bitte dich, dass dein Wille und dein Plan zur Vollendung kommt. Das ist deine Verantwortung. Aber ich wünsche mir auch, dass wir dort bereit werden, wo es auch darum geht, was über Bord zu werfen, dass du uns hilfst, die Dinge über Bord zu werfen. Ich bitte dich, dass diese Kraft reinkommt, diese Leichtigkeit dann geistlich über diese Riffe hinweg zu kommen. Ich bitte dich, dass du jetzt in jedem wirkst, der hier ist. Amen. Ich mache die Geschichte noch zu Ende in 3 Sätzen. Die brettern dann ja auf Malta, haben sich von allem gelöst, schaffen es da auf eine Sandbank. Da werden sie gut aufgenommen. Paulus wird von der Schlange gebissen am Lagerfeuer, die schüttelt er weg. Dann sagen sie, oh, er ist ein Mörder, er wird gebissen. Dann tut ihm das aber nichts. Dann sagen sie, oh, er ist ein Gott. Also, was dann so geistlich passiert, als Paulus in diesem Willen bleibt, ist erstaunlich. Dann geht es irgendwie weiter, da gab es einen, wie hieß der, Blebius, weiß ich nicht genau, der hat die beherbergt, diese 276 Leute. Er gesagt, ihr könnt bei mir sein, sein Schwiegervater war krank, Paulus hat für den gebetet, der wird gesund. Und dann kamen alle Bewohner der Insel und alle wurden gesund. Und dann geht Paulus nach Rom, bleibt dort Gefangener, verkündet das Evangelium, schreibt einen Epheserbrief, von dem wir heute lesen und so. Boah, was da dann passiert, wie Paulus in diesem Willen Gottes weiterlebt und was Gott da tut. Ich muss aufhören. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Amen.